Rund 70.000 Quadratkilometer umfasst das Niger-Delta und entspricht damit der Größe der Bundesländer Hessen, Rheinland-Pfalz und eines Teils von Nordrhein-Westfalen zusammen. Über dieses riesige Gebiet verteilt fanden sich auf dem Höhepunkt der Anti-Shell-Kampagne 1996 rund 86 von Shell betriebene Ölsammelstellen mit Gasfackeln, die zwar den Abendhimmel in ein malerisches Rot tauchten, die Luft aber nicht mehr oder weniger verschmutzten als Gasfackeln in der arabischen Welt, in Russland, Alaska oder Venezuela. Die vier Raffinerien des Landes, die als größte Luftverschmutzer im Niger-Delta gelten, aber den größten Teil des Jahres in Ermangelung von Ersatzteilen nicht produzieren konnten und das ölreiche Land bis auf den heutigen Tag zum Import des benötigten Benzins zwingen, waren und sind in Staatsbesitz und wurden nicht von Shell betrieben. Aus dem Hubschrauber wurde ebenso wie bei den zahlreichen Zwischenlandungen deutlich, dass nicht die Gasfackeln der westlichen Ölkonzerne, sondern die Brandrodungen neben dem um Port Harcourt angesiedelten Industrieunternehmen der größte Umweltverpester im Niger-Delta war. Kamen doch auf eine Gasfackel weit mehr als 100 Brandrodungen, die auch heute noch ihre rußigen Rauchsäulen in den wolkenverhangenen Himmel über dem Regenwald stoßen. Von den Dutzenden im Niger-Delta lebenden Völkern, Nigeria ist mit rund 450 ethnischen Gruppen ein Vielvölkerstaat, hat die 500.000 Menschen zählende Gemeinschaft der Ogoni international Bekanntheit erlangt, weil seine Führer, darunter Ken Saro Wiwa, behaupteten, ihr Siedlungsraum sei vom Shell-Konzern verseucht worden. Das Ogoni-Territorium umfasst nur rund 1.000 Quadratkilometer des 923.768 Quadratkilometer großen Landes. Von den mehr als 90 Ölfeldern, an deren Ausbeutung Shell in Nigeria beteiligt ist, liegen 9 auf Ogoni-Land. Die angeblich ölverseuchten Gebiete im Ogoni-Land, ein nigerianisches Gericht sprach Shell im Sommer 2000 der Ölverseuchung im Ogoni-Land schuldig, müssten also eigentlich leicht zu finden sein. In Yorla im Südosten des Ogoni-Landes stößt man nach längerem Suchen endlich auch auf einen schwarzen Ölsee von der Größe eines Fußballfeldes. Man glaubt endlich einen Ort gefunden zu haben, an dem der Shell-Konzern schwerste Umweltschäden hinterlassen hat. Doch während Shell in einer offiziellen Stellungnahme mitteilte, dieser Ölsee sei nach dem Rückzug aus dem Ogoni-Gebiet, Shell stellte nach Übergriffen der Ogoni dort 1993 die Produktion ein, durch unsachgemäße Wartung verursacht worden, behaupteten Führer der 1990 gegründeten Bewegung für das Überleben des Ogoni-Volkes, dass der Ölsee das Ergebnis von Kämpfen zwischen den Ogoni und ihren Nachbarn, den Andoni, sei. Ein anderer, wesentlich kleinerer Ölsee findet sich nahe einer Siedlung um Ebubu. Er stammt noch aus der Zeit des Biafra-Kriegs. In Ebubu wurde von Kämpfern eine Hauptölleitung gesprengt. 1996 dienten Yorla und Ebubu vor allem als Fotokulisse für die Behauptungen, weite Teile des 70.000 Quadratkilometer großen Niger-Deltas seien von einer zähen schwarzen Ölschicht überdeckt. Von hier stammen jene Fotos, auf denen Kinder ausschließlich für den Bedarf westlicher Fotografen durch Ölschlick warten. Von Greenpeace über kirchliche Organisationen bis hin zu Menschenrechtsgruppen war man sich 1996 in Deutschland darüber einig, dass im Delta des Niger der Shell-Konzern schwerste Umweltschäden hinterlassen hat. Dabei war kaum nachzuvollziehen, warum die geringen Schäden im Niger-Delta internationale Aufmerksamkeit erregen konnten, während die riesigen Ölseen und leckenden Leitungen in Russland, ebenso wie der schlimmste Ölunfall in der jüngsten Geschichte, der sich 1995 in Syrien ereignete und über 5 Wochen täglich 25.000 Barrel Rohöl in die Wüste spülte, spurlos an der Öffentlichkeit vorbeigezogen waren. FAZ-Korrespondent Markus Wehner besuchte im Norden Russlands die Ölfördergebiete und schrieb: »Rechts und links der Straßen liegen kleine schwarze Seen. Es ist Öl, das seit Jahren aus den Rohren sickert, sich in riesigen Lachen sammelt. Die schwarzen Streifen sind überall, nur selten durch Dämme verborgen. Das Öl verseucht die Flüsse, den Boden und die Luft, vergiftet die Fische und das Vieh, lässt die Kinder krank werden und die Erwachsenen in Usinsk noch früher sterben als im restlichen Russland. Seit Jahren also fließt Öl aus undichten russischen Leitungen. Doch es wird nicht von einem westlichen Konzern, sondern von dem russischen Giganten Lukoil gefördert. Und der ist in Deutschland nicht, wie Shell, durch ein Tankstellennetz präsent. Wohl deshalb scheint davon bis heute kaum jemand Notiz genommen zu haben. Seit Ende 1995 gibt es in Zusammenhang mit dem Nigeria-Geschäft schwerste Vorwürfe gegen Shell. 1999 besuchte das erste deutsche Fernsehteam, ARD, mit einem eigenen Kameramann die Ölfördergebiete im Süden Nigerias, und zwar unabhängig von Shell. Ebenso wie jene Zeitungsjournalisten, die 1996 nach Nigeria gereist waren, konnte auch das ARD-Team die Horrormeldungen selbsternannter Bürger und Umweltschutzgruppen nicht nachvollziehen. Wer in Nigeria die Ursachen der Anschuldigungen gegen Shell herauszufinden sucht, stößt auf einen vielschichtigen Wirrwarr von Forderungen, der auch ein Spiegelbild des wirtschaftlichen Nord-Süd-Gefälles ist. Einen Vorgeschmack dessen, was die im Niger-Delta lebenden Menschen zu den absurdesten Behauptungen getrieben hat, die in Deutschland bei willigen Medien auf fruchtbaren Boden fielen, bekommt man von den Führern der radikalen Jugendgruppen. Einer von ihnen ist Famous Akpo Yibo aus der Stadt Wari. Glaubt man ihm, dann ist der Shell-Konzern eine teuflische Erfindung der westlichen Welt, mit der die schwarze afrikanische Bevölkerung unterdrückt und ausgebeutet werden soll. Akpo Yibo hat recht, wenn er sagt, dass die in den Ölfördergebieten lebenden Nigerianer oftmals weder Schulen noch Straßen oder Krankenhäuser haben, während die Mitarbeiter ausländischer Ölgesellschaften in klimatisierten Wohncontainern leben. Akpo Yibo nennt sich selbst Sprachrohr aller unzufriedenen Jugendlichen im Delta des Nigerflusses. Er hat die Welt in Gut und Böse aufgeteilt. Akpo Yibo, der nach eigenen Angaben weder lesen noch schreiben kann, behauptet, er sei Ingenieur und habe das Menschenrecht, von Shell als Ingenieur angestellt und bezahlt zu werden. Auch er wolle, wie die weißen Ingenieure, ein klimatisiertes Fahrzeug haben und mit einem Hubschrauber in die Hauptstadt fliegen dürfen. Akpo Yibo scherzte nicht etwa. Der selbsternannte Jugendführer meinte es ernst und vertrat diese Auffassung auch vor einer Gruppe deutscher Journalisten. Hätten deutsche Umweltschützer solche authentischen nigerianischen Stimmen in ihren Presseerklärungen zu Wort kommen lassen, so wäre es ihrem Ziel nicht dienlich gewesen. Wohl deshalb fand man in den fleißig nachgedruckten Presseerklärungen zwar die übertriebenen Behauptungen nigerianischer Asylbewerber, nicht jedoch den Kontext, in dem sie entstanden.